In der folgenden Konversation spreche ich mit Markus Petermann. Markus ist CTO bei Naval Robotics in München und sie bauen den sozialen Roboter Naval. Naval trägt eine Mütze, reagiert auf Blickkontakt, passt seine Kommunikation auf sein Gegenüber an und verstrahlt eine gewisse Lebendigkeit. Mit künstlicher Intelligenz machen Markus und sein Team Naval sozial intelligent. Diese sozialen Fähigkeiten unterscheiden ihn von Robotern aus der Industrie, denn er ist für soziale Mensch-Roboter-Interaktion gebaut. Naval wird in mehreren Pflegeheimen eingesetzt und sorgt dort für zusätzliche emotionale und kognitive Aktivierung von pflegebedürftigen Menschen, zum Beispiel bei Demenz. Der akute Personalmangel in Pflegeheimen macht die Aufgabe von Naval dabei noch wichtiger. Viel Spaß beim Zuhören. Lieber Markus, was baust du?
Ich baue einen sozialen Roboter. So die erste Folgefrage, die sich dann stellt, ist so ein bisschen, was ist das eigentlich genau? Und um das mal ganz mechanistisch zu beschreiben, wir bauen einen Roboter, der mehr ein Charakter ist, als jetzt so dieser klassische Industrieroboter, der Arbeit verrichtet. Man kann sich das vorstellen als eine kindliche, sympathische Figur auf Rädern, ungefähr 70 Zentimeter hoch. Diese Figur wirkt erstmal nicht so wie eine Maschine, ist aber, wenn man genau hinguckt, vollgepackt mit Sensoren, Kameras, Mikrofonen, hat irgendwie einen beweglichen Kopf, bewegliche Arme. Und das war es eigentlich auch schon so mit dem, was mechanistisch möglich ist und den Freiheitsgraden, die man da hat. Der Kopf selber hat dann zwei Augen und einen Mund, der mit Displays hinterlegt ist. Damit können wir eine sehr expressive Mimik darstellen. Die Augen und der Mund werden auf dreidimensionale Oberflächen abgebildet. Also wir haben kein planares Display, sondern tatsächlich Kugelabschnitte, die wie Augäpfel wirken. Damit können wir tatsächlich einen realistischen Blickkontakt mit Menschen herstellen. Und zu guter Letzt haben wir auch noch irgendwie Lautsprecher drin. Das heißt, wir können uns auch mitteilen. Hardware können wir irgendwie uns so als ein ziemlich fancy ein Ausgabegerät vorstellen. Haben dazu auch Programmierschnittstelle, API, auf Basis der wir dann weitere Applikationen entwickeln können. Also man kann sich das vorstellen, diese Plattform erstmal an der Stelle, wie ich sage immer, ein bisschen salopp, ein Smartphone ohne Apps. Das gibt mir als Entwickler erstmal ganz viele Möglichkeiten und vereinfacht mir das Entwickeln einer Applikation dagegen. Wir bauen jetzt im ersten Schritt eine Applikation, die den Roboter vor allem in der Pflege nützlich macht. Nützlich im Sinne als Gesprächspartner für Pflegebedürftige, aber auch Angestellte. Und in der Pflege kann man sich das dann folgendermaßen vorstellen. Er ist unendlich geduldig, er kann immer freundlich sein und er hat einfach 24/7 Zeit. Was er gerade in der Pflege, wenn wir daran denken, kommt immer als erstes so, wir haben einen großen Personalmangel. Es ist super, super schwierig, diesem immer größer werdende Frage nach Pflegeleistungen irgendwie gerecht zu werden. Auch perspektivisch wird der Personalmangel eher größer als kleiner. Da hoffen wir, dass wir mit diesem Roboter, diesem Charakter, den wir bauen, ergänzen können und da einspringen können, wo eben die bestehenden Pflegebetreuungskräfte vielleicht keine Kapazitäten frei haben in diesem Kontext. Zum Zweiten verkaufen wir aber tatsächlich auch diese Plattform selbst an Forschungskunden, die diese Plattform dann einfach so, wie sie ist, hernehmen als Smartphone ohne Apps und selber Applikationen entwickeln zu Themen, die sie damit erforschen wollen.
Ich bin ja durch einen Fernsehbeitrag aufmerksam geworden. Das Erste, woran ich hängen geblieben bin, ist, da ist ein Roboter und der hat eine Mütze auf. Das war das Erste, weil Naval trägt eine Mütze. Also warum trägt er eine Mütze?
Ja, das hat sicher auch was mit dem mit der Erscheinung zu tun. Auf die Mütze werden wir tatsächlich sehr oft angesprochen. Weckt scheinbar Sympathiegefühle. Er hat sonst einfach einen sehr kahlen Kopf, weil am Ende vom Tag ist es ein Gerät mit einer Plastikhülle. Der muss was auf dem Kopf haben, damit er irgendwie nett wirkt. Und das ist dann schon sehr früh in der Entwicklung diese Mütze geworden.
Und das Zweite, was mir aufgefallen ist, er ist extrem, also Naval ist extrem ausdrucksstark. Also man sieht in dem Video, wie er interagiert. Ich glaube, einmal mit euch, aber dann auch wirklich in einem Pflegeheim mit älteren Personen oder mit der Moderatorin. Und ich fand es schon wirklich sehr beeindruckend, wie stark er Emotionen ausdrücken kann.
Ja, also dieses lebendige Verhalten, das er zeigt, hängt tatsächlich hauptsächlich mit der Bewegung zusammen, die wir implementiert haben. Also er imitiert diese menschlichen Züge, also bewegt seinen Kopf regelmäßig, bewegt seine Augen regelmäßig, hat keinen starren Blick auf der einen Seite. Das heißt, er sowas wie eine Blickaversion auch implementiert. Das heißt, wenn wir uns jetzt unterhalten, dann schauen wir uns auch nicht die ganze Zeit starr in die Augen und starren uns an, sondern wir defokussieren manchmal, schauen in die Landschaft, denken nach, bewegen dabei auch unseren Kopf. Und all das haben wir irgendwie in die Software gepackt, um diese Lebendigkeit oder diesen Eindruck von der Lebendigkeit in diesem Roboter, in diesem Charakter zu erzeugen. Der zweite Teil ist wie gesagt die Besonderheit der Darstellung von Mund und Augen auf diesen dreidimensionalen Oberflächen. Wir können damit tatsächlich Blickkontakt erzeugen und haben nicht diesen Mona-Lisa-Effekt, den man von planaren Darstellungen von Augen kennt.
Ja, und das heißt, er fährt dann in so einem Seniorenheim, in so einem Pflegeheim rum, kann mit den Menschen dort interagieren, fragt dann auch ganz freundlich, hast du Lust, mit mir ein Spiel zu spielen? Und dann stellt er irgendeine Frage und lässt dich was raten, wie schwer ist ein Elefant zum Beispiel, und dann gibst du eine Antwort und sagt, oh, bist schon nah dran. Also er versucht wirklich, so eine Interaktion mit den Leuten herzustellen. Und ich meine, natürlich ist es schon tragisch, weil wir haben einfach zu wenig Pflegekräfte, die sich halt um die Menschen kümmern können. Und dann hast du ja wahrscheinlich in so einem Pflegebereich hast du zwei Arten von Jobs. Du hast so sehr funktionale Jobs, also du musst denen die Medikamente geben, du musst was sauber machen, du musst Betten machen. Da gibt es bestimmt ganz viel und das ist sehr harte Arbeit. Und dann gibt es aber den ganzen emotionalen und sozialen Teil. Und das muss so schwierig sein für Pflegekräfte, da beides irgendwie unterzukriegen. Und wenn da nicht genug Leute sind, schaffen die das gar nicht. Und Naval würde ja genau da reinspringen.
Genau, also er unterscheidet sich natürlich so ein bisschen von der klassischen, in Anführungszeichen, Robotik, die sich einfach dadurch auszeichnet, dass wir eine programmierbare Maschine haben, die irgendwelche physische Arbeit verrichtet. Ich meine, so ist dieser klassische Roboter auch definiert. Dazu gibt es einen ISO-Standard, der das irgendwie festsetzt. Und davon unterscheiden wir uns. Also wir haben keinen bloßen Zweck in einer physischen Arbeit, ganz im Gegenteil. Wir verrichten momentan überhaupt keine physische Arbeit. Der Zweck ergibt sich dann tatsächlich durch diese soziale Interaktion, und zwar bloß durch die soziale Interaktion mit Menschen, die tatsächlich, wie du schon sagst, oft ein bisschen kurz kommt, weil zum einen die Pflege- und Betreuungskräfte, die da sind, mit der physischen Arbeit schon alle Hände voll zu tun haben. Und auch Angehörige oft. Also wir haben nun mal einen Lebensstil und eine Lebensart, in der wir ständig beschäftigt sind und ständig andere Dinge tun. Und da auch leider Angehörige oft nicht die Zeit erübrigen, sich zu kümmern, da zu sein und uns selbst als Ansprechpartner zur Verfügung zu stehen.
Und klar wäre es am besten, wenn die Angehörigen Zeit haben und wir bezahlen Pflegekräfte mega gut und es ist ein super Betreuungsverhältnis. Aber das haben wir halt einfach nicht. Deshalb finde ich ja die Mission, die ihr habt, mit Technologie dieses Problem jetzt anzugehen, weil es wäre schön, wenn es eine andere Lösung gäbe, aber es ist einfach, geht halt einfach nicht.
Genau, also seit Oktober liefern wir jetzt tatsächlich, kann man sagen, ein frühes Vorserienprodukt oder einen späten Prototypen aus, den wir an Pflegeheime verkauft haben. Sobald die diesen Roboter haben, bekommen die eine Schulung, wie er zu bedienen ist. Im Grunde ist das relativ einfach. Es gibt nicht, also er hat genau einen Knopf, mit dem kann man ihn einschalten und wieder ausschalten. Ansonsten ist tatsächlich die ganze Interaktion aufgebaut auf das Sprach-, das Dialog-Interface. Und dann funktioniert der Rest eigentlich fast von selber. Sobald er an ist, kann man ein Gespräch mit ihm beginnen. Findet dann selbst im Dialog so ein kleines Onboarding statt. Das heißt Naval fragt als erstes, wie heißt du? Damit können wir uns wieder an den Nutzer erinnern. Das wird ergänzt, dass gerade noch fleißig am Testen sind, auch irgendwann über Gesichts- und Stimmerkennung gehen, dass wir das Onboarding nicht mehr über hey, wie heißt du machen müssen, sondern direkt schon proaktiv sagen können, hey Daniel, schön, dass wir uns gerade wiedersehen. Das wird in Kürze kommen. Und dann ist der Rest ein Selbstläufer. Das heißt, wir beginnen mit ein paar ganz, ganz einfachen Fragen im Sinne von, wie war dein Tag? Und so weiter mit dem Nutzer oder unserem Gesprächspartner. Und von da aus arbeiten wir uns weiter. Genau, wenn es angebracht erscheint, bietet der Roboter auch proaktiv irgendwie diese kleinen Gimmicks, die wir angetestet haben, an. Ich meine, du hast vorhin diese Quizzes, die wir eingebaut haben, schon angesprochen. Aber in der Richtung wird es noch sehr viel mehr geben in Zukunft.
Wir sind eine Screen-Spezies hier aktuell. Gib mir ein Screen und entweder tippe ich auf einer Tastatur oder ich klicke oder ich touche und dann funktioniert das. Jetzt hast du mit Naval etwas, was rein einen Dialog herstellen soll. Wir kennen es alle von Siri. Siri funktioniert bis heute nicht. Ist das so schwer, wie ich es mir vorstelle?
Ja, es ist da tatsächlich ein schwieriges Problem. Deshalb macht es auch so ungeheuer Spaß, weil wir es mit ganz vielen Sachen zu tun haben, bei denen wir nicht mit Sicherheit sagen können, ob das überhaupt machbar ist, von dem, was wir uns da vornehmen. Also es ist natürlich so, dass wir nichts von Grund auf erfinden. Also wir nehmen bestehende Building Blocks. Die Hardware müssen wir teilweise irgendwie entwickeln, aber das geht dann um so ganz banale Dinge wie die Ansteuerung von Motoren oder das Auslesen von Mikrofonen oder so weiter. Das sind absehbar lösbare Probleme. Und damit ist das so ein bisschen Fleißarbeit, ein ziemlich großes bisschen Fleißarbeit, wenn man ehrlich ist. Und auf der anderen Seite, auf der Software-Ebene haben wir auch wieder Building Blocks. Das heißt, wir haben verschiedene Software-Komponenten, die mir bei der Bildauswertung helfen. Das heißt, wir bei Naval, wir erfinden oder entwickeln jetzt keine Software zur Erkennung von Personen in Bildern, sondern wir nehmen da bestehende Lösungen her. Wenn man sich das aber anguckt, also allein in dieser Bildauswertung hängen ein halbes Dutzend, vielleicht auch ein Dutzend verschiedener Module drin, die alle nur zu einem gewissen Grad zuverlässig sind. Also die meisten dieser Bildauswertungen basieren irgendwie auf neuronalen Netzen, die so einen gewissen Reifegrad erreicht haben. Ich meine, Bildauswertung machen wir jetzt seit 10, 15 Jahren mit dieser Technik. Aber das ist keine hundertprozentige Lösung, sondern die funktionieren alle nur so zu 90, zu 95, vielleicht zu 99%. Wir haben allerdings ganz viele von diesen Building Blocks, die nur so zu einem gewissen Teil funktionieren. Und wenn wir viele davon hintereinander hängen, dann potenzieren sich so diese 95% und nach 10 Schritten sind wir da schon sehr, sehr viel weiter unten. Und wenn unsere Software dann nur noch zu 30% funktioniert am Ende, ist das erstmal sehr ungünstig, um irgendwie ein plausibles, angenehmes, gutes und konsistentes Verhalten zu erzeugen. Und dann wird irgendwann die Fehlerrate unerträglich. Und deshalb ist bei uns die große Kunst, mit diesen ganzen Unsicherheiten, die wir in diesen Building Blocks haben, irgendwie umzugehen und trotz der Unsicherheiten ein plausibles, sympathisches Gespräch zu erzeugen oder eine soziale Interaktion zu erzeugen im weiteren Sinn, die eben nicht nach zwei Wortwechseln oder drei Wortwechseln sofort an der Stelle ist, an der es überhaupt keinen Sinn mehr macht, das Gespräch unplausibel wird oder die Interaktion überhaupt nicht mehr in diesen sozialen Kontext, in dem sich Naval dann befindet, passt. An der Stelle müssen wir tatsächlich sehr, sehr viel experimentieren, um Methoden zu finden, diese Unsicherheiten alle unter einen Hut zu bringen. Also viele haben ja zum Beispiel vielleicht diese Fantasie, dass man, naja, es gibt ja jetzt dieses Chat-GPT und das richtet schon. Ne? Da macht man dann ein Prompt und irgendwie magisch passiert dann dieser total plausible Dialog. Und da haben wir dann genau das Gleiche wie in der Bildverarbeitung. Das funktioniert nicht. Das funktioniert für eine kurze Zeit. Aber wenn man das steuern will, braucht man ganz viel Handwerkskunst noch außenrum, um dieses Tool, das wir da haben, irgendein großes Sprachmodell auch wieder dazu zu bringen, dass es zuverlässig in unserem Sinne und in dem, wie wir die Rolle für Naval definiert haben, wie verhält und in diesem Kontext auch bleibt und da nicht ausbricht und ganz, ganz andere Dinge erzeugt, die wir gar nicht wollen.
Und das ist für mich immer so eine ganz spannende Überleitung zum Thema auch Fehlerkultur. Also ich habe ja das Gefühl, dass in Deutschland werden Fehler halt nicht so gerne gemacht, weil wenn man einen Fehler macht, ist immer schlecht und dann muss man sich dafür entschuldigen und dann muss rausbekommen werden, warum man den Fehler gemacht und man darf es nie wieder machen. Der Fehler darf nie wieder passieren. Und das ist ja was, wenn man etwas Neues macht, Innovation macht, ist das genau das, was dem Ganzen im Weg steht. Also vielleicht ja auch so ein Ding, was uns im Weg steht. Wie ist es denn bei euch? Also ich gehe davon aus, dass ihr sehr viele Iterationen schon gefahren seid. Wie sehen bei euch Experimente aus und wie geht ihr mit, wenn etwas nicht funktioniert, was ganz Normales um?
Ja, das ist eine sehr spannende Frage. Und tatsächlich ist es so, dass wir natürlich auch von vielen Seiten irgendwie so diesen Anspruch spüren, einen sehr konkreten Plan haben zu müssen, was wir denn machen. Und was wir erreichen wollen und wann wir es auch erreichen. Und das ist in diesem Bereich, wie du schon sagst, sehr, sehr schwierig, weil wir uns in einem Feld bewegen, in dem nicht immer vorhersagbar ist, ob Dinge machbar sind. Und dieses Ganze versuchen wir dadurch ein bisschen abzufedern, dass wir sehr, sehr schnell iterieren und vor allem diesen Explorationsteil so ein bisschen von dem reinen Entwicklungsteil trennen. Das heißt, wir versuchen uns ganz bewusst Zeit zu nehmen, einen gewissen Sachverhalt, eine gewisse Technologie, die irgendwie neu ist, zu explorieren. Das heißt, da geht es dann wirklich darum, sich hinzusetzen und das einfach mal total frei und ohne konkrete Zielstellung auszuprobieren, um ein Gespür dafür zu bekommen, was kann diese Technik eigentlich? Also ChatGPT ist ein ganz gutes Beispiel, weil das hat tatsächlich zum ersten Mal ein auf GPT basiertes Sprachmodell einfach verfügbar gemacht. Ich meine, GPT konnte man davor nutzen. Es gab eine API dazu, aber diese Zugänglichkeit, wie sie irgendwie die Oberfläche von ChatGPT war erstmal neu. Und glaub du auch, als du das erste Mal damit interagiert hast, das war so wow, krass. Dieses Ding ist mal so richtig intelligent. Und bei mir triggert es dann sofort so ein, na, dann wollen wir doch mal sehen, wie weit wir damit gehen können, Gefühl. Und das ist total entscheidend für uns, dass wir dann ausprobieren, wo sind denn auch die Grenzen von diesem Ding? Was kann das? Denn nur wenn ich die Grenzen kenne, dann kann ich irgendwie einschätzen, wozu ich es nutzen kann. Sowas kann ich nicht tun, wenn ich ganz stringent an einem kleinen Teilproblem von unserem Dialogsystem arbeite. Sowas kann ich nur tun, wenn ich mich völlig frei damit beschäftigen kann. Und diese Zeiten muss man sich und auch allen an diesem Projekt Beteiligten regelmäßig zugestehen, dass sie Dinge explorieren, um ein Gefühl dafür zu kriegen, um die Möglichkeiten kennenzulernen. Und dann können wir auf der anderen Seite sehr viel spezifischer festlegen, was wir denn eigentlich in unser Produkt einbauen. Ich glaube, diese Trennung ist ganz entscheidend, um da einen Kompromiss zu schaffen aus diesem, was man ja so aus dem amerikanischen Raum kennt. Da wird dann immer mit so Phrasen gearbeitet, move fast and break things, die ja darauf abzielen, dieses Explorieren eigentlich direkt beim Kunden zu machen. Ist sicher auch eine Möglichkeit, aber damit würden wir bei Naval wahrscheinlich nicht so erfolgreich sein, wie wir es jetzt sein können, weil wir so eine gewisse Stabilität brauchen, um eben diese Sympathie für die Figur zu erzeugen.
Wie sieht denn das Team dahinter so aus? Also ihr habt ja so viele Themen. Also ihr seid ein Startup, ihr macht Hardware, ihr macht Software, ihr macht ganz viel Innovation, ihr müsst experimentieren, ihr müsst aber auch das Produkt zusammenbekommen, um es mit Kundinnen und Kunden zu testen. Ihr müsst auch irgendwann anfangen, das Ganze zu monetarisieren. Wie kriegt ihr diese Themen alle zusammen und wie sieht denn das Team aus?
Auch eine sehr spannende Frage. Ja, wir sind sehr breit aufgestellt und zwar nicht nur in dem Sinne, dass wir viele verschiedene Charaktere in der Firma haben, sondern auch jeder ist für sich sehr, sehr, sehr breit unterwegs. Also wir haben zum Beispiel keinen klassischen Softwareentwickler, tatsächlich gar keinen, sondern wir haben zwei Physiker, die erstmal intrinsisch weder was mit Software noch mit Hardwareentwicklung zu tun haben, aber natürlich irgendwie gelernt haben. Also ich selbst komme irgendwie aus der Experimentalphysik und da hat man ganz oft das Problem, du willst ein Experiment machen und die Dinge davon kannst du nicht irgendwo im Internet bestellen, sondern musst sie selber bauen. Ne? Ein Teilchenbeschleuniger oder ein Fusionsreaktor gibt es nun mal nicht als Katalogware. Und da lernt man sehr, sehr schnell und sehr, sehr effizient, sich selber Lösungen zu bauen. Und zwar von der Mechanik bis zur Software irgendwie alles zu tun. Aber nicht aus reinem Selbstzweck, sondern um ein bestimmtes Experiment zu machen. Also, und das braucht es, glaube ich, einmal als Motivation, aber auch, um irgendwie gezwungen zu sein, diese ganzen Sachen unter einen Hut zu bringen. Und genau, davon haben wir schon mal zwei. Auf der anderen Seite auch unsere Entwickler, die wir jetzt seit kurzem haben, sind keine reinen Softwareentwickler, sondern kommen im Bereich Elektrotechnik, machen jetzt Software und bringen da auch so eine gewisse Bandbreite an Dingen mit, mit denen sie Erfahrung haben, die sie mal ausprobiert haben. Und das ist ganz, ganz wichtig, um sich da irgendwie effizient einbringen zu können. Für die Mechanik haben wir da noch tatsächlich einen klassischen Ingenieur, der sich jetzt seit kurzem um die ganzen mechanischen Themen in einem Roboter kümmert. Und dann haben wir noch zwei, die sich hauptsächlich so um die ganzen administrativen Tätigkeiten, das Business Development, Sales und so weiter, was dann nebenbei noch anfällt, kümmern. Und davon auch einen, der viel Erfahrung im Bereich User Experience mitbringt.
Sitzt ihr dann zusammen irgendwo in einem Büro oder sowas? Also ihr werdet Sachen bauen, ihr werdet Sachen zusammenbauen müssen. Und dann habt ihr Software und die muss mit der Hardware zusammenpassen. Das stelle ich mir remote sehr schwierig vor. Weil ich stelle mir eher so wie bei Iron Man, so ein Lab vor, wo ihr zusammen seid und lötet und Sachen ausprobiert und so. Wie ist das denn? Also wie sieht euer Büro aus?
Ja, es hat tatsächlich viel Bastelbuden-Flair bei uns. Es wird wirklich alles gemacht. Es wird geschliffen, gesägt, gefeilt, gelötet. Irgendwo wird zusammengeschraubt. Wir haben jetzt seit unsere erste Kleinstserie hat irgendwie 20 Geräte. Die montieren wir in unserem Büro und wir haben insgesamt nur zwei Räume. Also das ist alles auf engstem Raum. Rechnerarbeitsplätze inmitten der ganzen Werkzeuge und Geräte. Also wir haben eigene 3D-Drucker, um Teile des mechanischen Innenlebens zu fertigen. Wir haben ein kleines Elektronikeck. Genau, also es ist schon sehr schwierig, das jetzt voll remote zu machen. Allein schon, weil wir zum Entwickeln einfach immer ein Mabel brauchen.
Was ist aktuell? Du hast ja so ein bisschen die Richtung beschrieben, in die ihr jetzt gehen werdet. Und ich finde es toll, dass ihr es jetzt so auch als Startpunkt seht und sagt, das war jetzt erstmal wirklich die Grundlagenarbeit, damit wir jetzt richtig losstarten können. Was ist gerade so die größte Herausforderung, die ihr habt?
Also ganz, ganz akut ist tatsächlich die größte Herausforderung, die Firma am Laufen zu halten und Investoren zu finden. Also es gibt da noch so ganz banale Tätigkeiten, vermeintlich banale Tätigkeiten, die man als Startup so erledigen muss. Abgesehen davon, auf der technischen Seite müssen wir es schaffen, eine möglichst generische Software zu erstellen, die all diese Building Blocks zusammenbringt.
Siehst du hier einen Nachteil, dass ihr das in Deutschland macht?
Ich sehe das durchaus gemischt. Also ja, die Investitionen vor allem in den sehr innovativen Tech-Bereich sind in den USA ein Faktor 5 bis 10 höher, wenn ich Zahlen richtig im Kopf habe. Was so die Potenziale angeht, was machbar ist, so rein von den Menschen, die daran arbeiten wollen, sehe ich uns da eher nicht im Nachteil. Also,
wenn du sowas Neues machst, also du gerätst ja immer in so Zweifel. Ist das, funktioniert das wirklich? Also ist das jetzt wirklich richtig, was ich hier mache? Was machen wir hier eigentlich? Wie gehst du denn damit um?
Ich glaube, so eine gewisse innere Ruhe ist unabdingbar für das. Manchmal sage ich so plakativ, EM-Strategie, einfach machen. Aber das reicht natürlich erstmal nicht. Ich glaube, was auf jeden Fall hilft, ist eine große Begeisterung für die Sache an sich. Wenn das, was ich inhaltlich tue, mir Spaß macht, ist es sehr viel einfacher, das zu machen, auch wenn das Ergebnis erstmal unklar ist.
Meine abschließende Frage, ich frage ja am Schluss immer gerne, wie Menschen, die zuhören, dir oder euch helfen können. Eine Sache wissen wir ja schon, Investoren. Was gibt es noch? Gibt es noch irgendwas, wie wir helfen können?
Also das Akuteste hast du schon genannt. Das ist tatsächlich die Investorensuche, was die Firma angeht. Ansonsten, wenn wir ein bisschen rauszoomen, offen sein für Neues hilft immer. Also wir erleben es gerade auch bei sozialer Robotik, muss man sagen, auch eine gewisse Skepsis, vielleicht auch eine gewisse Angst davor, da ist was Neues, das spricht mit uns, das ist künstlich. Das weckt nicht nur positive Gefühle und Assoziationen bei Menschen. Ich kann aber sagen, es lohnt sich, offen zu bleiben und sich das zumindest mal anzugucken und wirken zu lassen, wie wir es auch mit allen möglichen anderen Sachen mehr oder weniger freiwillig tun.
Markus, mir hat es total Spaß gemacht. Ich finde es echt total schön, was ihr da macht. Vielleicht kannst du mir mal ein Bild von eurer Bastelstube, dem Office, schicken. Ich finde es ja cool, wenn so ein Office so ein bisschen nicht so clean desk und da steht nur so ein Rechner rum, sondern da passiert was. Da sind Leute, die bauen was zusammen und so sieht es dann da halt auch aus. Das finde ich total super. Vielen, vielen Dank für deine Zeit.
Ja, danke dir, Daniel. Hat sehr viel Spaß gemacht.